ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Entscheider treffen Haider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Haider. Heute habe ich eine Frau zu Gast, das muss ich sagen, die ich mir spätestens jedes Mal wieder für diesen Podcast, den es ja schon ein paar Jahre gibt, gewünscht habe, wenn ich sie Weihnachten im Michel gesehen habe, wo sie für das Hamburger Abendblatt dankenswerterweise Märchen vorgelesen hat. Also wieder, du musst sie anfragen. Und dann, sie ist eine herausragende Schauspielerin und das nicht nur das, sie ist nicht nur in Hamburg geboren, sondern sie hat auch hier ihre Ausbildung gemacht. Und sie ist in der Stadt geblieben und ich glaube, sie hat, ähnlich wie ich bis vor ganz kurzem, nie einen anderen ersten Wohnort gehabt als Hamburg. Und das prädestiniert eigentlich sowieso schon, in diesen Podcast zu kommen. Und dann werden wir natürlich viel, viel, viel über die Rollen spielen, über die Rollen sprechen, die sie gehabt hat. Vor allen Dingen, glaube ich, über eine, weil ich da, muss ich sagen, ich habe diese Rolle, die sie da gehabt hat und diese Serie abgefeiert und trauere ihr immer noch hinterher. Und wenn ich gleich den Namen sage, wissen auch alle, welche Serie ich da meine. Aber ich möchte auch unbedingt mit ihr sprechen über ihr Engagement zum Thema grünes Drehen. Also grünes Drehen im Sinne, nicht im Sinne von alles in grün drehen, sondern umweltfreundliches Filme machen. Und über die Frage, was denn der Beitrag von Schauspielern und Schauspielern bei der Bekämpfung der Klimakrise sein kann. Wer ist da? Ich freue mich sehr auf Feline Rogan. Feline, großartig, dass das geklappt hat. Erstmal nochmal vielen Dank dafür, dass du jedes Jahr bei Märchen im Michel wie selbstverständlich vorliest. Es ist ein Höhepunkt, wer nicht aus Hamburg kommt. Das ist wirklich so, das ist eine Veranstaltung, die in der Regel innerhalb von einer Minute ausverkauft ist. Also man kriegt keine Karten dafür. Ich zum Glück. Berufsbedingt darf ich immer da sitzen. Sehr schön. Ich muss am Anfang eine Frage stellen, die mir mein Patenkind mitgegeben hat. Als ich sagte, ich treffe mich mit einer berühmten Schauspielerin und dann sagte mein Patenkind, 16, ich möchte ja auch Schauspielerin werden. Kannst du ihr folgende Frage stellen? Und ich fand die Frage so entzückend, dass ich sie dir stelle. Hoffentlich kannst du sie beantworten. Die Frage ist, wann wusstest du, dass du Schauspielerin werden willst? Und wann wusstest du, dass du Schauspielerin bist?
Also das war eine ziemlich große Zeitspanne. Ich glaube, eigentlich wusste ich, dass ich Schauspielerin werden möchte. Ich weiß nicht genau, wie alt ich war, aber als ich den ersten Pippi Langstrumpf-Film geguckt habe.
Okay, und da musst du ja schon, das muss ja sehr jung wahrscheinlich gewesen sein.
Da war ich klein, ja. Also das war irgendwie so 6, 7, würde ich denken. Das fand ich richtig gut und das wollte ich auch.
Aber da war dir klar, okay, diese Pippi Langstrumpf ist, das ist eine Schauspielerin.
Ich habe das erfragt.
Okay.
Und das merke ich jetzt auch bei meiner Tochter, die jetzt anfängt, Filme zu gucken oder ein bisschen mehr und das rauszufinden. Oder das ist total süß, weil ich oft von Kindern angesprochen werde. Ich habe mich zum Beispiel auch bei dem meist wiederholten Film aller Zeiten, Aschenputtel, ein Märchen mitgespielt und da war ich die böse Stiefschwester. Mhm. Und es passiert öfter, dass Kinder auf der Straße mich plötzlich so leicht verängstigt angucken und denken so, Mama, da ist die böse Stiefschwester. Und da musste ich auch schon öfter Schuhe ausziehen und meine Zehen zeigen, dass sie noch dran sind und sozusagen das erklären, wie das funktioniert. Und Pippi Langstrumpf kann ja zum Beispiel in dem einen Film, baut die so ein Flugzeug, wo sie Fahrrad fährt und das Bett hängt am Heißluftballon und dann bauen die sich selber so ein Flugzeug und fliegen. Das fand ich natürlich alles großartig und habe meine Eltern totgefragt, wie das geht. Und da kam das erste Mal eine Ahnung von diesem Beruf Schauspieler, den ich natürlich nicht so richtig ganz verstanden habe, aber ich wusste, man kann da coole Sachen machen und ich fand Filme einfach toll und Pippi Langstrumpf total toll. Also ich würde sagen, das fing in der Kindheit an und dann habe ich, war ich auch irgendwann so mit, Wie alt war ich da? Ich glaube, so 12 war ich mal in der Kinderagentur. Da wurde ich angesprochen und da habe ich ein Casting gemacht. Und das ist aber ziemlich schief gegangen. Also ich bin zum Casting eingeladen worden für eine Serie und mein Vater hat mich hingebracht mit meiner kleinen Schwester. Und dann haben die meine kleine Schwester gesehen und haben gesagt, ah, die ist ja süß, wir suchen auch eine kleine, eine jüngere Rolle. Und dann wurde sie auch gecastet und hat sie die Rolle gekriegt und ich nicht. Und dann war ich todesbeleidigt und damit habe ich die Schauspielerei erstmal abgeschrieben und habe gedacht, nee, dann halt nicht. und dann wurde ich ja mit 15 vor der Schule angesprochen und da war ich erstmal Model. Und
das war so ein bisschen. Das ist ja so ein bisschen so diese Geschichte, die man immer denkt, passiert das eigentlich wirklich? Also ist ein wildfremder Mann auf dich zugekommen und gesagt, guten Tag, ich bin vor einer Modelagentur. Du gefällst mir gut, hättest du nicht Lust zu modeln? Vor der Schule?
Mhm. In der Pause. Naja, die gehen da schon gezielt hin. Die wissen ja, da sind vom Gymnasium, da sind 16-jährige Mädchen. Der hat sich da angeguckt, wer da draußen rumstand und hat mir dann eine Karte gegeben von der Modelagentur und meinte, ich soll mich da mal vorstellen.
Und hat dann nicht, du bist aufs Helene Lange Gymnasium gegangen, hat dann nicht der Direktor gesagt, irgendwie runter, was passiert hier? Oder ich
nee, das
heute
war vor der Schule.
Okay.
Wir standen in der Pause, da war die Raucherecke, damals hat man ja noch geraucht. Ich weiß nicht, ob ich da geraucht habe, aber irgendwie standen wir vor der Schule rum. Und da kam der vorbei, also das hat von den Lehrkräften überhaupt niemand mitgekriegt. Ich weiß aber, dass ich den Typen ein bisschen dubios fand. Trotzdem habe ich da mit einer Freundin dann angerufen, weil wir natürlich neugierig waren. Und das war halt eine Adresse in der Modelagentur. Und da habe ich dann mit einer Frau gesprochen und habe mich mit der verabredet. Und der mich da angesprochen hat, der kam gar nicht weiter vor.
War das so ein bisschen so eine Genugtuung, wenn ihr in so einer Gruppe gestanden habt und er ist auf dich zugekommen? Oder hat er mehrere dann angesprochen und gesagt, darf ich dich mal kurz was fragen vor den anderen? Weißt du das noch?
Ich saß da mit meiner Freundin Lilly. Und nee, da habe ich nicht so drüber nachgedacht. Also es war jetzt nicht so.
Aber er hat nur dich angesprochen.
Ich habe nur die Karte gekriegt. Okay. Wir fanden den aber irgendwie eigentlich ein bisschen dubios. Mhm. Aber ich hatte da schon so ein Interesse daran irgendwie. Ich fand es auf jeden Fall, ich fand es aufregend und neugierig. Und meine Freundin Lilly ist auch mitgekommen dann zur Agentur. Aber da gab es irgendwie keinen. Die fand's nicht, die war jetzt nicht neidisch. Also ihre Mutter war nämlich Fotografin gewesen, das heißt, die kannte sich schon ein bisschen aus mit der ganzen Szene. Aber sie wollte nicht. Lilly sieht nämlich auch echt gut aus.
Und du bist dann tatsächlich erstmal Model geworden?
Model geworden.
Genau.
Aber eigentlich war halt, wie gesagt, die Schauspielerei meine erste Liebe. Und dann habe ich aber neben der Schulzeit gemodelt. Und das war auch wahnsinnig aufregend. Meine Eltern waren nicht so begeistert von der ganzen Angelegenheit, aber ich fand es natürlich toll. Ich war dann mit 15 immer in den Ferien, aber dann war ich alleine in New York und in Paris und wurde da zwar betreut, aber das sind ja Zeiten, wo man eigentlich sich noch nicht so autark bewegen darf. Und ich hatte wie so ein Doppelleben neben der Schule. So einmal dieses, und das hat auch nur funktioniert, weil das so zweigleisig war, weil ich wusste, mein eigentliches Leben ist die Schule und da ist alles geregelt und da sind meine Freunde und meine Familie, da bin ich sicher. Aber in den Ferien kann ich dann mal raus und mir eigenständig die Welt angucken. Das klingt aber alles so glamourös, auch so New York und so, das haben auch immer alle gedacht. Trotzdem ist man dann da auch sehr einsam und man latscht dann da mit dem Stadtplan, das war ja noch vor Handy, das heißt auch, also es gab gar nicht die Möglichkeiten, so Kontakt zu halten, sondern man hat dann mal per Festnetz telefoniert und ich habe auch oft, wenn meine Mutter angerufen hat, mich gefragt hat, na, wie geht's, dann so, Mama.
Nein, das ist auch nicht so, dass man sich dann,
so einsam.
Dass man sich, du wohnst dann ja auch nicht im Fünf-Sterne-Hotel, sondern
überhaupt
wahrscheinlich
nicht.
Irgendeiner WG mit anderen Models oder so, ne?
Genau,
oder
mit
Apartments.
Hochbetten, in echt nicht schönen Apartments mit Hochbetten und weil alle von den Mädchen da ja immer nur kurze Zeit sind, räumt da ja auch niemand auf, also da sieht's echt nicht, das ist nicht gemütlich.
Und du hast im Nachhinein mal irgendwann gesagt, habe ich gelesen in der Vorbereitung, eigentlich ist dieser Job absurd. Hast du absurd gesagt oder du hast noch was Schlimmeres gesagt? Ich suche das mal. Schizophren.
Schizophren?
Also nee, das Schizophrene reizt mich, hast du im anderen Zusammenhang gesagt. Ich finde es nicht mehr. Aber schnell gemerkt, wie absurd das Modeln ist.
Ja, es ist natürlich absurd. Man ist 15 und hat jetzt überhaupt keine Wahrnehmung von sich selber, dass man irgendwie wahnsinnig gut aussieht oder so, sondern ich war eher super dünn. Das haben ja auch schon viele andere, die gemodelt haben, gesagt. Und man, in der Schule ist man jetzt nicht unbedingt die, wo alle denken, wow, Claudia Schiffer, Kate Moss, keine Ahnung, alle sind beeindruckt, sondern das wird natürlich gemacht durch Haare, Make-up, dass man da stundenlang, dass man da Klamotten angezogen kriegt und so. Und also da gibt es so eine große Diskrepanz von der eigenen Wahrnehmung und dann auch von diesen Bildern, die ja durch Leute, die sehr gut sind in ihrem Bereich, da so gebaut werden. Mhm. Und dann sieht man da ganz anders aus. Und das war, glaube ich, für mich da auch schon immer der Bezug zur Schauspielerei, weil ich habe wahnsinnig Spaß daran, mich zu verkleiden und so. Aber das Modeln ist halt ohne Geschichten zu erzählen. Am Ende verkauft man da Produkte und auch gerade in dieser Modeindustrie ja auch oft Sachen, wo man denkt, also ich weiß nicht, möchte ich das wirklich haben? Nee, eher nicht.
Und du hast es dann nach dem Abitur noch kurz gemacht, richtig? Ein Jahr oder so?
Genau,
und bist dann
meine
aber,
Modelagentur hat halt die ganze Zeit darauf gewartet, dass ich endlich frei bin. Mhm. Und ich hatte Lust zu reisen noch und mir Länder anzugucken, wo ich noch nicht gewesen bin. Aber eigentlich hatte ich das Interesse an dieser Modelei schon verloren, weil es ja wirklich... Man ist so wahnsinnig abhängig davon. Du hast eigentlich gar keinen eigenen Gestaltungsfreiraum und es erzählt auch nichts. Du verkaufst ja einfach, man macht Werbung. Mhm. Trotzdem bin ich da, habe ich tolle Sachen gemacht und ich war in Mexiko oder ich stand in Glaskästen in Irland in einem Fluss drin. Das sind so Situationen, die kommt man nicht so oft oder mit so meinen, wird komplett angemalt, man hat wahnsinnige Haare und Frisuren und sieht so Seiten an sich oder was man sein könnte, was einem halt sonst nicht begegnet. Aber ich finde es schwierig, da einen Ehrgeiz zu entwickeln, weil es halt nur darum geht, ob andere Leute einen jetzt irgendwie, ob das in das Schönheitsbild reinpasst. Und da nach dem Abitur war ich noch in Israel und in Australien und habe da... Ich hatte immer noch meinen ersten Wohnsitz in Hamburg, aber habe dann erstmal 3 Monate in New York gelebt und habe das ein Jahr lang Vollzeit gemacht, aber dann halt ohne diesen alltäglichen Realitätsbezug mit Schule und Freunde und auch eine feste Verbindung von Leuten, die man kennt. Und da hatte ich dann nach einem Jahr, wusste ich, das ist jetzt vorbei eigentlich. Ich habe kein Interesse, das weiter zu verfolgen. Ich brauche jetzt was anderes, wo ich mich drauf fokussieren kann und wo ich irgendwie, ja, wo ich mich selber mehr einbringen kann.
Und war dann sofort der Schauspielergedanke wieder da?
Ja, ich habe mich natürlich vorher schon in der Uni eingetragen und wollte eigentlich auf die Kunsthochschule, weil ich mir, glaube ich, selber das mit der Schauspielerei nicht so richtig zugetraut hätte und weil es ja auch so ein Klischee ist, erst Model und dann Schauspielerin werden wollen. Aber eine Freundin von mir hat sich an der Schauspielschule beworben. Das hat sie mir erzählt und dann wusste ich sofort, das will ich auch. Mhm. Und dann haben wir danach gefragt, weil ich war ein bisschen nach der Frist, ob ich mich da noch bewerben kann. Und dann habe ich mir innerhalb von 2 Wochen da 3 Rollen raufgeschafft und das vorgesprochen und dann haben die mich genommen. Und dann habe ich meine Agentur angerufen. Das war's. Ich fahre jetzt nicht mehr nach New York zu den Moden schauen. Das war im September 2001. 2 Wochen später sind die Türme zusammengekracht. Mhm. Und dann bin ich auf die Schauspielschule gegangen und habe das nie wieder bereut. Das war...
Interessant ist ja, dass man denkt immer so, Schauspielschule, ich habe erst kurz gezuckt, eine Schauspielschule in Hamburg, da denkt man so als Schauspieler, wenn man aus Hamburg kommt, dann geht man auf jeden Fall nach Berlin oder ich weiß nicht, nach Köln oder München. Warum Hamburg? Weil du sozusagen wieder zurück wolltest nach New York, Australien?
Nee, das war wirklich nur, weil meine Freundin Marie da vorgesprochen hat und ich kannte mich damals noch gar nicht aus mit Schauspielschulen und so und habe einfach mich nur an dieser Schule auch beworben, wo sie sich beworben hatte. Und das hat geklappt.
Sehr gut. Die zweite Teil der Frage von meinem Patenkind, erstes, glaube ich, total beantwortet, ne? Die zweite war, wann wusstest du, dass du Schauspielerin bist? Das finde ich eigentlich total interessant, weil so wann weiß man, okay, ich bin jetzt Schauspielerin und das ist mein Beruf und das hängt ja viel damit zusammen, kann ich das, ist das eine, kann ich davon leben, ist das andere, werde ich das in den nächsten 5 bis 10 Jahren noch machen, wann war das?
Das hat tatsächlich eine ganze Weile gedauert dann und das war, damals habe ich das immer gemerkt, wenn man beim Reisen eintragen muss, was sein Beruf ist, habe ich mich lange nicht getraut, da Schauspielerin einzutragen und habe dann total absurd Studentin eingetragen, obwohl ich ja eigentlich nie wirklich studiert habe, aber es kam mir, das ist so eine Form von Imposter-Syndrom, dass ich gedacht habe, nee, das kannst du noch nicht behaupten, dass du Schauspielerin bist. Und ich glaube, wo das für mich gekippt ist und wo ich gedacht habe, okay, jetzt kannst du es wirklich vor dir selber sagen, das war, nachdem ich das Kunstseine-Mädchen hier alleine an den Kammerspielen gespielt habe. Da habe ich das Gefühl gehabt, okay, jetzt standst du über eine Stunde alleine auf der Bühne und hast diese ganze Aufführung getragen und das war so wahnsinnig aufregend. Und aber das, nachdem ich das geschafft habe, da konnte ich es reinschreiben.
War das vor Soul Kitchen oder nach Soul Kitchen?
Das war nach Soul,
Soul Kitchen. Und das heißt also, muss man wissen, Soul Kitchen, der große, wie soll man sagen, die große Liebeserklärung von Fatih Akin an Hamburg. Vielleicht auch einer seiner größten Filme, das kann man, vielleicht auch sein größter Film.
Ich glaube, vielleicht also sein größter publikumstechnisch Film, ne? Auf jeden Fall. Ja. Und der ist auch weltweit sehr wahnsinnig beliebt. Ja. Der ist, obwohl der so sehr um Hamburg geht und so lokal angesiedelt ist, weil der lief ja in Venedig auf den Filmfestspielen, genau. Und die Leute haben den so abgefeiert.
Da warst du ja auch mit, ne?
Da war ich mit, ja.
Aber deshalb frage ich dich, du hast ja jetzt ja nicht irgendwie, bist ja nicht einmal eine Sekunde aufgetreten, sondern hast da eine wichtige Rolle und trotzdem hast du dich nach diesem Film noch nicht als richtige Schauspielerin gefühlt?
Nee. Und aber das haben ganz viele und ich glaube, also das ist wie dieses Imposter-Syndrom, dass man immer das Gefühl hat, man ist eine Hochstaplerin und irgendwann kommt jemand und sagt, Moment mal, was ist eigentlich mit der? Wer hat denn dir erlaubt, dass die hier ist? Also am Anfang bin ich eher da durchgegangen und habe gedacht, okay, wow, ich darf hier Teil davon sein. Aber ich hatte immer das Gefühl, eigentlich kann ich es nicht und hoffentlich merkt es keiner.
Das ist lustig, da würden mir jetzt auf Anhieb mehrere Leute auffallen, die auch in diesem Podcast waren, die genau das Gleiche beschrieben haben. Aber ich wusste nicht, dass es Imposter, weißt du, wer das ganz doll hat? Ne? Markus Lanz. Markus Lanz hat genau diese Sätze gesagt, hat, ich habe solche Angst, dass eines Tages einer um die Ecke kommt und sagt, du bist doch dieser kleine Junge aus Südtirol, aus diesem Dorf. Was bildest du dir eigentlich ein, hier Karl Lauterbach so zu befragen?
Das haben ganz viele Menschen, genau, da gibt es den Begriff Imposter-Syndrom, dass man ein gefühlter Hochstapler ist und die sozusagen jederzeit vor der Aufdeckung steht. Und ich glaube, das geht nie ganz weg.
Jetzt auch nicht?
Also ich weiß schon, was ich kann und trotzdem gibt es so eine leise Stimme. Ich habe zum Beispiel auch einmal mit ganz am Anfang mit Christiane Paul gedreht und die hat das auch gesagt. Die hat ja eigentlich Medizin studiert und ist Ärztin und das dann und für mich war sie halt ganz angekommen und ein großer Star und sie hat es trotzdem. Sie war so, ja, ich war ja nie auf der Schauspielschule, ich habe ja Medizin studiert, wo man ja eigentlich auch denken würde, wow, auch das hast du noch gemacht und trotzdem bist du das jetzt. Und dann, es gibt diesen Zweifel, der da drin ist. Oder Markus Lanz, der sich selber als der kleine Junge aus Südtirol sieht und
aber
wenn man alle anderen befragt, dann denken die natürlich, das ist eine der etabliertesten Figuren hier im deutschen Fernsehen.
Aber wenn man auch denkt, irgendwie, es ist gar kein richtiger Beruf, weil du hättest wahrscheinlich dieses Gefühl, wenn du jetzt Lehrerin wärst oder Ärztin oder Kassiererin oder was auch immer, würdest du denken, ich kann das, Ingenieurin, was weiß ich. Ist es dieses Gefühl, das geht mir übrigens manchmal auch so, dass man denkt so, hä, was ist jetzt, also ich schreibe ja einfach nur Dinge oder rede jetzt hier so, wo ist jetzt genau der, also wo ist genau der Beruf? Während dann so ein Zahnarzt, der kann halt einen Zahn ziehen, das kennen wir beide halt nicht. Kommt das vielleicht daher, dass man das Gefühl hat, es fühlt sich gar nicht an wie ein Beruf?
Ja, ich glaube, das kommt daher, dass diese Berufe eben mit so einem Sehnsuchtsmotiv und so einer Projektionsfläche verbunden sind und dann, dass es halt, wie gesagt, keine klare Definition dessen gibt, wie das funktioniert. Man kann halt nicht sagen, du musst 7 Meter weit springen und dann bist du Weitspringerin oder so, dass das ein bisschen unklar ist. Und das ist vielleicht auch selber, dass das solche für einen selber so eine Art von Traumberuf ist und man selber so hohe Ansprüche hat daran. Und also bei mir und ich glaube bei vielen Menschen ist das so, dass man eigentlich für sich selber die größte Kritikerin ist und das immer am Kritischen sieht und denkt, na, das war noch nicht richtig gut und so. Und immer das Gefühl hat, ich bin da noch nicht angekommen und dass das da immer so ein bisschen mit reinspielt. Und plus, wie jetzt bei Markus Lanz, das haben, glaube ich, auch total viele Leute, dass so eine kindliche Prägung, wie man, also dass das Selbstbild ein komplett anderes ist als das Fremdbild, als das, was das Publikum oder die anderen Menschen wahrnehmen. Und das ist ja sehr oft auch bei erfolgreichen Leuten so, die von außen halt wahrgenommen werden, wie wow, du hast alles erreicht. Aber letztendlich sind das alles Menschen mit gescheiterten Beziehungen und Krankheiten und Misserfolgen. Und jeder vergleicht sich ja auch immer noch nach oben. Ich habe neulich mal einen Podcast gehört und da fand ich das so witzig. Da ging es auch um Schauspielerei. Und dass sich niemand in der Schauspielerei eigentlich angekommen fühlt, dass Tom Cruise denkt, ja, aber ich hätte gerne die Oscars von Tom Hanks. Und Tom Hanks denkt, aber ja, aber ich hätte gerne die Zuschauer von Tom Cruise. Und so hört es nie auf mit dem. Also ich glaube, es gibt nicht den Moment, wo man sagt, so, jetzt bin ich da, jetzt habe ich alles erledigt, mehr brauche ich nicht.
Das habe ich neulich, ein interessantes Gespräch gehabt mit einem ehemaligen Tennisprofi, der mir sagt, er hätte dann irgendwann, der kommt aus dieser Zeit mit Boris Becker, Stefan Effenberg und so, war dann so eine, hat gegen die gespielt, verloren, aber war in diesem Zirkus drin und hat dann aufgehört mit dem Tennisspielen, weil es ihm keinen Spaß macht und wollte dann irgendwas anderes machen. Und hat festgestellt, dass er dieses Wettbewerbsgehen in sich hat und sagte, ist egal, was ich mache, ich möchte immer der Beste sein und da ich das nicht überall sein kann, bin ich unglücklich. Erster Punkt, aber was ich eigentlich sagen wollte, was ich interessant fand, ich fragte ihn, hattest du denn ein besonderes Talent, um Tennis zu spielen? Und dann sagt er, ich glaube an diese Sache mit dem Talent nicht. Es geht einfach nur um die Zahl der Wiederholungen, die du Dinge machst. Und ich habe halt jeden Tag 8 Stunden lang Tennis gespielt. Jetzt ist die Frage beim Schauspielen, was ist das? Also wie wird man eine gute Schauspielerin? Weil tatsächlich ist, was ist das Talent, von wem soll man das gekriegt haben? Oder ist es tatsächlich auch, wie ich finde, beim Schreiben? Aber beim Schreiben ist es eindeutig, finde ich, es hat nichts mit Talent zu tun. Es geht darum, das immer und immer wieder zu wiederholen. Und dann wird man halt immer wieder besser. Aber wie ist es beim Schauspiel?
Ich glaube, das Schauspiel hat beides. Also die Wiederholung und in einer Form von Arbeitsfluss zu sein. Oder auch Menschen, die ganz früh anfangen zu spielen. Viele von denen, die jetzt sehr erfolgreich sind, haben eigentlich schon als Kinder gespielt. Das ist, glaube ich, sehr hilfreich, weil man komplett die Angst verliert und Schauspielerei ist was, wo man ganz frei sein muss, auf der Bühne oder auch vor der Kamera, weil jede Form von Kontrolle siehst du und verhindert, dass man sich so verbinden kann mit einer. Also diese Wiederholung, die ist total hilfreich, weil man einfach angstfrei in Situationen geht und dann sehr gut reagieren kann. Und der Schauspielerberuf ist ja aber auch immer so mit so einer großen Unsicherheit gekoppelt und die meisten Menschen drehen ja nicht permanent, also außer du bist jetzt irgendwie in einer Daily Soap oder spielst am Theater jeden Abend und umso mehr man spielt, umso freier ist man und umso mehr Möglichkeiten hat man zu reagieren und das hilft, glaube ich, enorm. Das macht auch besser und auch Übung macht besser, einfach Sachen auszuprobieren und zu sehen, ah okay, das ist alles möglich. Und da zu denken, irgendjemand wird mich schon bremsen, aber ich gehe da jetzt einfach voll rein, volles Risiko. Weil das ist was attraktiv ist zu sehen, dass jemand sich ganz hergibt. Und dann hat Schauspielerei aber auch noch eine Komponente, die man, glaube ich, nicht im Griff hat. Und das ist was, das manche Menschen mitbringen, eine Form, sich zu öffnen, sich herzugeben, sich aufzumachen. Und auch, was manche Menschen guckt man einfach gerne an. Und ich glaube, das ist ja kein Talent, aber das ist etwas, das hat man oder das hat man nicht. Und da gibt es unterschiedliche Qualitäten, die auf der Bühne gut sind oder die beim Film gut sind. Und manchen Menschen kann man einfach auch sehr gut beim Denken zugucken.
Ja, das ist jetzt der Vorteil, den Robert Habeck hat zum Beispiel, ne? Der kein Schauspieler ist, aber ja. Den man, der sozusagen, wo man ja der auch der für sich in Anspruch nimmt.
Dass man beim Denken, der denkt, und spricht und man hat das Gefühl, die Gedanken entstehen teilweise auch beim Sprechen. Also der spricht direkt. Das ist eine Form des Kommunizierens, die viele PolitikerInnen nicht haben, wo man das Gefühl hat, das ist bei mir ein bisschen so wie früher Matheunterricht, da kann ich dann nicht so gut zuhören. Da weiß ich versuch's, aber es wird so. Die Phrasenhaftigkeit verhindert, dass ich verstehe, was da eigentlich gesagt wird.
Und die Emotionslosigkeit, das ist, glaube ich, das, ne, als Schauspielerin, wenn du als Schauspielerin versuchst, ohne Emotionen die Leute zu erreichen, schwierig. Du hast gesagt, Angstfreiheit, das ist jetzt der ideale Übergang. Ganz kurz zu Jerks. ich muss sagen, wie nennt man das heute? Früher hat man gesagt, ich hab alle Folgen geguckt. Heute gibt es auch so ein englisches, ich habe das...
Weggebinged.
So. Also ich habe das Jerks. Muss man einmal kurz erklären, für die wenigen, die es nicht kennen, glaube ich, gibt es kaum. Also letztlich eine Serie mit Christian Ulmen. Christian Ulmen ist sozusagen der Kopf dahinter.
Ja, kann man sagen. Er hat's geschrieben, er hat Regie gemacht, er ist der Hauptdarsteller und der Produzent. Und er schneidet es auch. Er macht alles.
Aber es ist so, also wie soll man das erklären? Warum hat man es geguckt, meine Frau und ich, jede Folge gefeiert und saßen da und Gott, das machen sie nicht wirklich. Und dann man hatte das Gefühl, man hat sich so sehr fremd geschämt. Man hat so, aber man konnte nicht anders und dann, nein, doch. So,
Das ist wie bei so einem Unfall, wo man.
Man denkt sich so schon so, oh, jetzt machen die bestimmt das und das und es kommt noch viel, viel, viel schlimmer. Was wir uns aber immer gefragt haben, und das muss ich dich natürlich jetzt fragen, wie seid ihr da reingegangen? Habt ihr reingegangen, heute machen wir mal so Thema, einer ist im Krankenhaus, einer macht das, einer betrügt den anderen mit dem und dem, weil das kann ja nicht gescriptet gewesen sein. Es wirkte auf jeden Fall nicht so, als ob ihr irgendwelche Sätze auswendig gelernt habt vorher.
Nee, wir haben gar keine Sätze auswendig gelernt, aber es gab schon eine Handlungsanweisung. Also es war schon, weil die Serie ist ja sehr dicht, ne? Die Folgen sind eigentlich nur 25 Minuten und es passiert ja wahnsinnig viel schlimmes Zeug. Ja. Und das war schon geschrieben, was alles passieren wird. Mhm. Aber es gab gar keinen Dialog. Den haben wir uns komplett dazu ausgedacht. Und wir hatten jederzeit die Freiheiten abzubiegen und neue Felder aufzumachen. Aber was da alles gesetzt ist an Peinlichkeiten, Unangenehmigkeiten, das kann man sich in der Dichte, glaube ich, gar nicht so schnell her improvisieren. Das heißt, das war gegeben und wir mussten dann halt gucken, wie verbalisiert man das? Mhm. Wie lässt man das lebendig werden? Und das war schon so, auch für uns, also wir haben ja fünf Staffeln gedreht und es war eigentlich jedes Mal wieder so, dass am Anfang der Drehzeit waren wir alle noch relativ gut erzogen und sozialisiert. Und normalerweise versucht man ja, unangenehme Situationen zu harmonisieren und zu entschärfen. Und in der Serie passiert halt das Gegenteil. Mhm. Sobald du merkst, oh Gott, jetzt wird's hier irgendwie unangenehm für irgendjemanden, jemand läuft ins Messer, dann musst du es eigentlich noch weiter aufmachen und das aushalten. Und da wird man dann im Laufe der Drehzeit immer besser. Und wir haben dann meistens gemerkt, dass wir richtig on point waren, wenn das Team so gelacht hat, dass die Kamera gewackelt hat oder dass man den Ton nicht mehr benutzen kann. Weil da wirklich Sachen gesagt wurden, wo man dachte, nein. Oh Gott, das hast du jetzt nicht gesagt.
Also, du musst mir mal erklären für alle, du bist dann Feline, also ihr spielt euch praktisch selber.
Wir haben unsere eigenen Namen, genau. Aber die Leute kriegen es schon durcheinander. Also wir wohnen da in einem wahnsinnig schicken weißen Haus in Potsdam am Griebnitzsee und das denken viele Menschen, dass ich da tatsächlich wohne, obwohl ja eigentlich auch alle wissen.
Ich dachte immer, es sei tatsächlich von Christian Ulm das Haus. Nee. Na, ist es gar nicht, es ist eine gemietete Villa.
Ja.
Gar nicht. Wie, und dann, ich kenne Christian Ulm gar nicht, aber ich stelle mir den so vor, wenn ich ihn so erlebe, dass ein fieser Möb ist, insofern, wenn man dem irgendwas erzählt aus seinem Privatleben, dass dann man plötzlich sich wundert, dass in der dritten Staffel genau das auftaucht. Genau, er das verwendet.
Aber er ist überhaupt kein fieser Möb.
Nein, du weißt, fieser Möb im Sinne von...
Aber es stimmt. Es tauchen Sachen auf, die er so am Rande gehört hat. Das wird alles mit eingearbeitet. Meine Figur ist dann ja auch so ein bisschen Klimaaktivistin geworden. Faris unehelicher Sohn mit Blümchen heißt Ogün. Das ist Faris erster Name eigentlich. Okay. Das hat er irgendwann mal so aufgeschnappt, dass ich auch in so einem Mehrfamilienhaus aufgewachsen bin. Das sind alles so Sachen, die hört er so am Rande und die tauchen dann irgendwo in den Büchern wieder auf. Oder Fari hat mal ein sehr lustiges Interview gegeben. Das wurde dann das Buch, was er in der Serie geschrieben hat.
Okay. Warum habt ihr es aufgehört? Also ich habe die Begründung ist, boah, so lange, so wie ich jetzt als großer Fan sage, oh, so schade. Aber man hat das Gefühl, nehmen wir mal Modern Family, tolle Serie. Ich glaube, da ist jetzt gefühlt irgendwie 50, 60, 70 und es hört nicht auf. So, und ist, warum?
Das war Christians Entscheidung. Ich glaube, das brauchte eine kreative Pause. Das ist ja jetzt erstmal so auf Eis gelegt.
Okay.
Und ich glaube auch, dass man... der wollte jetzt mal was anderes machen und ich hatte auch das Gefühl, es ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, weil sich ja teilweise schon so die Situation, also der Aufbau der Situation wiederholt. Mhm. So, die beiden bauen Scheiße, Fari sagt, beschuldigt alle anderen und dann kommt Christian und sagt, ich war's. Und damit das nicht repetitiv wird, sondern nochmal was Neues damit reinkommt. Und ich finde auch der gesellschaftliche Diskurs hat sich ja ein bisschen geändert und man muss vielleicht manche Sachen auch so ein bisschen überdenken oder anpassen.
Ah, ist das so nach dem Motto, das kann man das noch sagen? Weil die Frage habt ihr euch eigentlich nie, die habt ihr euch nie gestellt, ne, oder?
Nö, wir haben ja vor allen Dingen gerade die Sachen, die man jetzt nicht mehr sagen darf, die wurden halt trotzdem noch gesagt. Ich glaube auch, dass das eine in dieser Form von Jerks kann man Sachen ganz anders nochmal verhandeln und ansprechen und auch aufzeigen. Aber ach so, generell, also ich würde mir zum Beispiel wünschen, wenn wir das jetzt weitermachen, dass von Emily ist ja leider gestorben.
Das ist eigentlich gar nicht lustig.
Nee, ist überhaupt nicht lustig. Nee. Ist wirklich wahnsinnig traurig. Aber genau, das ist ja Jerks. Also so, es ist halt auch nicht traurig, sondern es ist böse einfach. Es ist böse. Aber dass man so zum Beispiel aus der Frauenperspektive hätte man noch mehr erzählen können. Wenn man mit so jemandem zusammen ist, wie Faris Rolle oder Christian, dann muss man ja selber auch wirklich einen an der Marmel haben. Du kannst ja kein normal sozialisierter Mensch sein und das mitmachen. So. Und dass man die Perspektive vielleicht auch nochmal zeigt, dass wir genauso beknackt sind wie die.
Ja, und man fragt sich, das haben meine Frau nicht immer gefragt, was sagt eigentlich es über uns aus, dass wir uns abends, wenn die Kinder im Bett sind, diese und dann immer und die Bettdecke wirklich über den Kopf ziehen, aber dann immer weiter gucken. Ja, also ich höre
da. Habt ihr eine Antwort
gefunden? Ja. Ja, am Ende ist es schon so, dass man sich, es ist halt schon, solange es einem selber nicht passiert irgendwie und einerseits und andererseits ist es manchmal halt so, dass da so Dinge passieren. Ich freue mich jetzt mal drauf, also es ist nicht endgültig begraben. Nee. Das ist irre, es macht so viel Spaß mit dir zu sprechen, dass die Zeit so davon rennt und wir müssen unbedingt natürlich noch, weil mir das auch wichtig ist, weil ich das interessant finde, über das grüne Drehen sprechen. Tatsächlich hast du mit mehreren anderen Schauspielern wann mal das Gefühl gehabt, sag mal, was ist eigentlich unser Beitrag jetzt zum, du warst ja immer schon, Schauspieler per se sind politisch denkende Menschen, du hast dich immer schon für Themen wie Klimaschutz interessiert, das ist das eine, aber das andere ist eine Selbstverpflichtungserklärung.
Erstmal was eine freiwillige Selbstverpflichtung.
Ja.
Das war 2019 hatte ich tatsächlich richtig Panik. Ich habe eine kleine Tochter und habe viel gelesen. Da hat Fridays for Future ja die Klimakrise so in die Medien gesetzt als Thema. Und da habe ich viel Zeitung gelesen, vor allen Dingen den englischen Guardian. Die haben nämlich einen super Filmteil und die haben einen Climate Pledge. Das heißt, dass die so über die Klimakrise berichten, in der Dringlichkeit und Relevanz, die sie hat, dem auch medial so einen Raum zu geben. Mhm. Und da habe ich relativ viel gelesen und dann ging es mir nicht gut. Und ich habe mich so ohnmächtig gefühlt und ich wusste aber, ich muss irgendwas machen, auch im Angesicht meiner Tochter. Ich muss irgendwie, wenn das nur so klein ist und vielleicht auch global gesehen natürlich keinen Unterschied macht, hatte ich aber das Gefühl, ich muss mich selber engagieren, um nicht sagen zu können, du hast nichts gemacht, du hast nur zugeguckt. Und dann bin ich erstmal privat auf Demonstrationen von Fridays for Future gegangen und so und habe dann aber gedacht, was ist eigentlich mit meinen KollegInnen? Da gibt es so viele, die so eine große Reichweite haben und die wird wahnsinnig viel genutzt, auch für Werbung und so. Aber warum sprechen sich so wenig für sozial relevante Themen aus und bringen sozusagen die Themen, die alle betreffen und die wichtig sind, warum nutzen wir das nicht mit der Reichweite, die der Beruf mit sich bringt und ja auch die Strahlkraft, die man so hat, um das zu setzen und auch anders zu, vielleicht als cool zu sehen oder also den Status zu ändern von diesen Themen. Und da habe ich dann drei KollegInnen getroffen, denen das ähnlich ging. Und dann haben wir gedacht, okay, wir gehen jetzt auf diese Demos, aber was können wir denn noch machen? Und den größten Wirkungskreis, den hat jeder, die größte Wirkmacht in seinem eigenen Bereich.
Genau.
Wo man die Leute kennt, wo man die Strukturen kennt, wo man weiß, wie gearbeitet wird. Und wir hatten keine Ahnung. Wir dachten so, okay, Filmbranche, aber wenn wir die Klimaziele einhalten wollen, dann müssen sich ja alle Bereiche ändern. Mhm. Das heißt, irgendwie muss sich ja die Filmbranche dann auch wandeln. Und dann haben wir erstmal versucht rauszufinden, was ist denn da überhaupt los? Wie sieht's denn da aus? Und 2019, Anfang 2020, sah es wirklich auch noch anders aus als jetzt. Auch so vom Bewusstsein her. Aber es gab auch schon Institutionen, die da sehr engagiert waren. Eine der VorreiterInnen war zum Beispiel die Hamburger Filmförderung. Die hat ganz früh den grünen Drehpass initiiert. Und dann haben wir in allen Gewerken rumgefragt, was könnten wir als SchauspielerInnen denn beitragen? Und dann wurde uns erstmal gesagt vom Produzentenverband, ja, es wäre super, wenn ihr so eine freiwillige Selbstverpflichtung schreibt, dass ihr bereit seid für Veränderungen. Weil ganz oft wird gesagt, wir würden ja gerne Sachen verändern, aber es geht nicht, weil die SchauspielerInnen so auf Luxus bestehen. Ja. deshalb haben wir diese Selbstverpflichtung geschrieben, weil wir gesagt haben, okay, dann...
Ja, man denkt immer, der Schauspieler, der kommt dann mit dem Privatjet angeflogen und will es sich vom Flughafen abholen und so.
Also, das ist in Deutschland gibt, jetzt wirklich nicht gang und gäbe. Ich wollte
sagen, gibt es auch zwei auf der Welt. Also gibt es wahrscheinlich gar nicht so viele.
Also in Amerika sicherlich. Ja. Hier, das haben wir jetzt rausgehört, gibt es das eher in diesem Showbereich. Mhm. Also ich weiß nicht, ob Heidi Klum kommt vielleicht mal mit dem Privatjet angeflogen, aber deutsche Schauspielerin eigentlich, eigentlich keiner. Aber trotzdem ist da ja viel machbar. Dass man zum Beispiel nicht von Hamburg nach Düsseldorf fliegt, sondern mit dem Zug fährt, weil es eigentlich genauso schnell ist. Also auf jeden Fall nicht schneller geht. Und das Wichtigste bei der ganzen Sache ist eigentlich immer die Kommunikation. Überhaupt um ganz viel wird nicht entschieden oder verändert, weil man denkt, die anderen wären nicht bereit dazu. Das sind so Vorannahmen. Und damit haben wir mit dieser Selbstverpflichtung einfach erstmal so ein Kommunikationsangebot in den Raum gestellt. Das legen wir immer den Verträgen bei, dass man sagt, guck mal, das wäre unsere Idealvorstellung und hierzu bin ich alles bereit, das müssen wir gar nicht erkämpfen oder diskutieren und dann haben die anderen schon mal die Möglichkeit, das zu sehen und darauf einzusteigen und weil Film aber halt so ein wahnsinniges Teamwork ist, wollten wir das nicht nur aus Schauspielerperspektive machen, sondern haben halt mit allen unterschiedlichen Gewerken gesprochen, weil die Leute in ihrem Bereich eigentlich auch immer schon am besten wissen, was kann man ändern, wie kann man Sachen ändern, weil es ist ja auch ganz oft so, wir machen ja Sachen oft nicht, weil es die bestmögliche Art und Weise ist, sondern weil wir es eigentlich einfach schon immer so machen. Genau. Und das jetzt mal zu überdenken und zu gucken, hey, wie könnten wir denn schneller, nachhaltiger, sozialer, anderes Zeitmanagement, wie könnten wir das anders aufteilen? Und da kommen aus den Gewerken eigentlich die besten Ideen.
Und das sind unglaublich viele Themen, die da besprochen werden. Es geht einerseits um die Anreise und Abreise. Da geht es viel darum, nicht zu fliegen, sondern die Bahn zu nehmen. Aber auch das Essen, das Catering am Set, ne? Da fragt man sich wahrscheinlich bisher auch nicht. Da war immer so ein, da kam immer angefahren, der hat was Schönes gemacht und so, aber hat der regionale Sachen, hat der Bio-Sachen, hat der vielleicht weniger Fleisch und all so eine Sachen. Wenn du jetzt ein Angebot kriegst, guckst du dann auch, okay, was ist das für eine Firma und was für eine Produktionsfirma? Und macht die genau das, was ich gern möchte? Oder sagst du, wenn es nach mir geht, würde ich es gern so und so haben? Nee, und man trifft sich dann irgendwo in der Mitte?
Wie gesagt, das Gute ist ja, wir haben nach dieser freiwilligen Selbstverpflichtung wurden wir eingeladen in einen Arbeitskreis und haben eine Gesetzesgrundlage verhandelt und jetzt müssen sich eh alle dran halten.
Ist das so? Ach, das wusste ich gar nicht, ja?
Ja. Wir haben mit dem Arbeitskreis Green Shooting die ökologischen Standards verhandelt. Da sind alle Sender drin gewesen, alle Filmförderungen, die großen Produktionsfirmen, auch die Streamer mit ihren deutschen Produktionen. Und das haben wir erst auch auf freiwilliger Basis verhandelt, weil Corona kam und Frau Grütters, die letzte Kultusstaatsministerin, wollte das nicht aufnehmen ins Filmförderungsgesetz. Und jetzt nach dem Politikwechsel, Claudia Roth fand das gut, weil das halt, weil die Branche selber sozusagen Richtlinien erarbeitet hat, diejenigen, die sich auskennen mit ihrem Arbeitsbereich, das vorgeschlagen haben, wie können wir unseren eigenen Bereich transformieren. Und das ist seit einem Jahr, seit 1.8.23 ist das Fördervoraussetzung.
Ah, okay.
Das heißt, alle, die staatliche Fördergelder haben wollen, müssen sich jetzt an ökologische Standards halten. Das
und die entsprechen ungefähr den Standards, die ihr in eurer Erklärung hattet?
Wir gehen noch weiter.
Okay.
Das war natürlich dann die Verhandlung. Da wird dann geguckt, wenn was sozusagen gesetzt wird, dann... dann wird da nochmal anders nachverhandelt. Dann wollen die Leute natürlich nicht so weit gehen. Unsere Idealvorstellung ist noch weiter. Trotzdem werden diese ökologischen Standards jedes Jahr, das ist jetzt nochmal überprüft, weil es ändert sich auch wahnsinnig viel. Es gibt jetzt am Anfang zum Beispiel, gab es gar nicht so viel Elektroautos bei den Autoverleihern im Angebot, dass man seine komplette Flotte für den Dreh elektronisch haben konnte. Weil es jetzt aber das Gesetz gibt, wussten natürlich auch die Autoverleiher, ah, die Nachfrage wird deshalb so groß sein, deshalb haben die anders investiert. Mhm. Und so bedingt sich das natürlich. Also deshalb ist die Hebelwirkung so groß und deshalb ist es so gut, das auch dann wirklich so zu regulieren und so festzuhalten, weil dann nachgerüstet werden kann und weil dann anders Investitionen gelenkt werden. Und jetzt hat sich da schon viel verändert in dem letzten Jahr. Aber was war die eigentliche Frage? Ach so, genau. Also ich entscheide nicht... mit dieser Produktionsfirma arbeite ich nicht, weil die nicht grün drehen. Das wäre am Anfang auch gar nicht möglich gewesen, weil da hat eigentlich so gut wie keiner grün gedreht. außer die bei der Hamburger Filmförderung ihre Filme haben fördern lassen. Und aber wie gesagt, ich lege immer dieses Kommunikationsangebot mit bei und ich sage, ich möchte gerne, ich fliege nicht innerhalb Deutschlands. Ich möchte am liebsten in einem Hotel mit Umweltstandards wohnen, wenn beim Kostüm was gebraucht wird, eine Jeans, die mir passen soll. Ich habe einige Jeans, das ist jetzt kein, so, wenn das passt, dann bringe ich das alles, dann bringe ich das gerne mit. Ich esse beim Catering auch nur vegetarisch, weil ich weiß, dass wenn es dreimal am Tag, so wie es jetzt ist, Fleischmahlzeit gibt, da gibt es das Budget auf jeden Fall nicht her, das aus tierfreundlichen und ökologischen Betrieben zur Verfügung zu stellen, sondern dann ist das Fleisch aus Massentierhaltung, das möchte ich nicht. Man kann ja abends dann und zu Hause immer noch essen, was man will. Und es gibt jetzt aber, es gibt immer größere vegetarische Angebote zum Beispiel. Aber ich kann das dann, ich kann das nicht für die gesamte Firma bestimmen, aber da gibt es ja jetzt diese ökologischen Standards und die meisten Produktionen, auch die Fernsehproduktionen, die ja nicht an staatliche Fördergelder gebunden sind, versuchen das einzuhalten.
Aber wie cool dann, was da 2019, was sie auf den Weg gebracht hat, dass man sieht irgendwie, die Frage, die sich ja ständig hält, kann ich als einzelner Mensch überhaupt irgendwas machen? Und die Antwort, die kannst du jetzt geben? Ja.
Ja, und zwar wahnsinnig viel. Also das war auch, der Zeitpunkt war richtig. Wir sind ja gar nicht damit angetreten, sondern wir dachten, okay, wie können wir unseren eigenen Bereich verändern? Aber wenn man sich mit Menschen zusammentut und erstmal anfängt, ich glaube, es ist oft schwierig, den Einstieg zu finden. Ich glaube, viele Menschen haben Bewusstsein und würden gern was tun, aber wissen nicht, was sie ab von sich als Konsument und ihren Konsumentscheidungen tun können. Und ich glaube aber, es gibt, man kann wirklich im Sportverein, in der Hausgemeinschaft, in der Kita, in irgendwo, man kann da einfach gucken, was können wir hier verändern, was können wir hier besser machen. Und das kann ganz klein sein. Und dann lernt man aber andere Leute kennen oder in der Straße oder so. Ne? Wie können wir hier einen Ort schaffen, wo man sich treffen kann, wo vielleicht, also bei uns zum Beispiel wurde vor einem Kiosk, wurde aus dem Parkplatz, haben diese große Bänke gemacht und so ein Beet und so. Und da können jetzt alle sitzen, die sich beim Kiosk ein Eis gekauft haben. Und das immer voll. Das ist ein total der schöne Treffpunkt. So. Und solche Sachen kann man einfach machen. Und das ist dann ein Erfolgserlebnis und dadurch lernt man wieder andere Leute kennen, die sich auch engagieren und dann ergibt sich das. Und am Ende haben wir nach 2 Jahren ein Gesetz mit.
Wahnsinn. Aber ich finde so einen Satz, wie du ihn sagst, ich fliege nicht innerdeutsch. Ist auch so ein Satz, wenn man den einmal gehört hat. Es klingt jetzt auch nicht irgendwie arrogant oder so, also ich fliege einfach nicht innerdeutsch. Und ich finde, wenn man den einmal gehört hat, ich sage den Satz auch immer so und dann gucken wir so, sage ich, nein, mache ich nicht. Aber in München auch nicht so. Und vielleicht, meine Hoffnung ist, dass es immer so ein bisschen sowas bei den Menschen bewirkt. Bewirkt es, das eine ist, dass man die Drehbedingungen so macht. Wie schwierig ist es, diese Themen und das, was einem wichtig ist, auch in so Produktion reinzukriegen? Also, weil das, da habt ihr ja einen riesigen Hebel, ohne jetzt irgendwie besserwisserisch zu sein oder oberlehrerhaft. Aber so, diese Themen aufzunehmen. Ich sehe zum Beispiel jetzt, große Frage, hat jetzt erstmal nur am Rande damit zu tun, werden jetzt irgendwann alle Filme gegendert werden oder nicht? Ne, taucht diese ganze, wie taucht die Klimaschutzbewegung da auf? Wie tauchen die Themen da auf? Werden daraus wirklich auch große Filme entstehen und so?
Ja, das ist das andere große Thema, was es wirklich zu bearbeiten gilt. Nicht nur, wie arbeiten wir und wie verhalten wir uns? Machen wir das so, weil wir das schon immer gemacht haben? Genauso ist es bei den Geschichten.
Genau.
Erzählen wir eigentlich das, was wir erzählen wollen oder erzählen wir nur das, was wir schon immer so machen? Zum Beispiel in jedem Weihnachtsfilm schneit es noch. Meine Tochter ist jetzt 7, die hat noch kein einziges verschneites Weihnachten gesehen, für die pieselt es Weihnachten meistens. Also was für eine Realität wird überhaupt dargestellt in Filmen? Und ich habe neulich mal so einen Social-Media-Beitrag gesehen von Funk, haben die gefragt, was stört euch am meisten in Filmen, das Publikum? Und die Antwort war, es gibt immer einen Parkplatz vor der Tür. Das entspricht halt überhaupt nicht der Realität von den Leuten. Und natürlich ist es aber irgendwie auch ein Autofahrnarrativ. Und es ist überhaupt nicht so, dass in allen Filmen jetzt nur noch gegendert werden muss oder dass man wie so eine Öko-Werbung machen muss. Aber man kann sich ja mal überlegen, also erstens gibt's auch Studien zu, dass die Menschen das Bedürfnis haben, dass ihre Realität, und die Klimakrise ist ja seit Jahren Teil von allen Nachrichten und so, die ist einfach mit Teil der Realität und der Sorgen, dass die auch abgebildet werden und dass sich da die Geschichten nicht komplett davon entfernen, weil es ist leider so, dass, wie gesagt, die Klimakrise ist bei uns im Alltag und sie wird auch nicht mehr weggehen. Das heißt, wenn man Geschichten erzählt, wo das gar keine Rolle spielt, dann ist das Science Fiction.
Stimmt. In der anderen wirklich. Richtung, genau, stimmt.
Genau. Ja. Und aber es muss ja nicht das Hauptthema sein, Aber es muss halt miterzählt werden. Im Sommer kommt noch Wasser aus dem Gartenschlauch. Wie sieht das aus? Können wir noch nach Griechenland fliegen oder sind da jetzt 45 Grad und es brennt? Also das spielt ja überall mit rein. Und Film hat da so eine große Möglichkeit auch. Also zum einen, was sind die Sehnsuchtssymboliken? Wie sind die Protagonisten? Ne? Also haben die immer neue Klamotten an? Steht man mit dem To-Go-Becher an der Leiche oder halt nicht? Genauso wie da jetzt nicht mehr geraucht wird, kann man so ein bisschen gucken, wie wird das gesetzt.
Weil was essen die, ist der Ermittler immer, macht er immer dann diese Pause an der Pommesbude und haut sich eine Currywurst mit Pommes rot-weiß rein? Ja. Oder isst der zum Beispiel auch mal einen Falafelburger?
Warum denn nicht? Und das ist halt oft, ich habe neulich mal eine Kinderserie gedreht und da war das so lustig, da war ich nämlich die Öko-Mutti, die Nervige. Das ist nämlich auch oft so, dass die Figuren mit einem ökologischen Bewusstsein sind oft nervige Leute mit Fahrradhelm. Und ich habe da den Kindern immer so Energy Balls, Dattel, Chia, Dingsbums gemacht. Und die wollten das nicht. Die wollten lieber Nutella-Brötchen essen. Diese Schauspielerkinder, aber das eine meinte, ah, Nutella sieht irgendwie aus wie Kaka. Mhm. Und die fanden diese Energy Balls total super, weil die kennen die von ihren eigenen Eltern. Und es ist so, komisch, wir stellen ja hier komplett das Gegenteil von dem da, was hier eigentlich gerade Realität ist und machen das aber, ziehen das noch so ein bisschen ins Lächerliche. Und was Film halt wirklich könnte, was uns eigentlich gerade total fehlt, ist Utopien aufzeigen. Mhm. Ich glaube, so viele Leute haben Angst vor Veränderung, weil ja die ganze Zeit erzählt wird in der Nachrichtenlage und es stimmt auch, es kann nur schlechter werden. Es gibt nur dystopische Zukunftsvisionen. Naja, die Klimakrise wird weiter eskalieren, es gibt Kriege, Autokraten kommen an die Macht, so. Aber Film hat ja die Möglichkeit, auch das Positive an den Veränderungen darzustellen und sich überhaupt zu überlegen und auszudenken, wie könnte das sein? Und man könnte zum Beispiel so eine Stadt, die Verkehrswende hinter sich hat, Verkehrswende ist jetzt ein langweiliges Thema, um Film drüber zu machen, aber man könnte das einfach mal darstellen und dann zeigen, was für tolle Seiten das hat, wenn Kinder einfach über die Straße laufen können, ohne dass man Angst haben muss, dass sie überfahren werden.
Naja, oder die Vorstellung, dass du in Hamburg ganz normal an den Hauptverkehrsstraßen wohnen kannst, weil es nicht mehr laut ist, weil es ganz leise. Und dann, das habe ich neulich festgestellt, hat mich einer mal gefragt, ob ich nicht jetzt, Stichwort Medienkrise, die alten Zeiten, mich nach den alten Zeiten sehen sollte. Und habe ich kurz gedacht und wollte erst sagen, Sie meinen Sie die Zeiten, als im Büro geraucht wurde, als Alkohol ganz normal war, als junge Frauen und Volontäre behandelt wurden, teilweise wie, ich sag's lieber nicht, ja, als es darum ging, bei den Chefs, wie groß ihr Büro ist und wie viel PS ihre Dienst war. Meinen Sie die alten Zeiten? Ganz ehrlich, nee. Man vermischt das immer. Also auch die, das war früher vielleicht für Zeitungen dann schön, dass es nur die Zeitung gab, aber viele andere Dinge waren halt nicht so schön. Und so haben ja auch die künftigen Zeiten, werden ja schöne Seiten haben und nicht nur so.
Auf jeden Fall. Und es gibt ja wahnsinnig viel, was man aus den alten Zeiten mitnehmen kann, weil es gab wahnsinnig viel Gutes. Aber es gibt ja auch nochmal die Möglichkeit, Sachen neu zu denken und neu auszuprobieren. Und ich habe ja zum Beispiel auch eine Doku-Serie gemacht für die ARD, die heißt Wir können auch anders. Genau. Und da haben wir genau das gemacht. Es gibt nämlich schon wahnsinnig viel, was gut funktioniert. Es gibt ganz viele Leute mit ihren Firmen und Dorfgemeinschaften oder ihren Stadtvierteln, die eigentlich die Sachen so machen, wie wir sie alle machen müssen. Und die haben wir besucht. Und da muss gar nicht dieser Hyperloop
das war ja eher schon journalistisch, ne? Das hatte jetzt mit Schauspiel gar nichts zu tun.
Nee, genau. Das war eine Dokumentation, eine Reportage.
Genau. Ja. Willst du sowas häufiger machen?
Ich finde es total interessant, ja. Ich unterhalte mich einfach gerne mit Leuten und ich finde es total spannend zu sehen, was alles möglich ist, wen es so gibt und was die machen. Und diese Menschen, das war auch total, das war total das schöne Erlebnis auch für einen selber, weil man gesehen hat, die brennen so für das, was die machen. Und es ist einfach möglich, eine Idee zu haben und zu denken, ich glaube, das könnte man besser und anders machen. Ich probiere das mal. Und das sind alles Leute, die dann einfach vorangegangen sind und ihren Bereich umgekrempelt haben und das funktioniert.
Und da gibt es halt, ich liebe das ja auch in diesem Podcast, so viele Menschen, von denen man das gar nicht weiß, was die alles machen. Ja. Podcast, ich hab gehört, du warst bei Judith Rakers im Podcast, selber einen Podcast zu machen?
Ja, auch. Wieso nicht?
Aber, und damit kommen wir zu der allerletzten Frage, und das fand ich, das kann ich gar nicht glauben, in der ganzen Vorbereitung bin ich auf eine Sache gestoßen, das habe ich nicht glauben können. Ich glaube, es war auf deiner eigenen Seite, als es um deine Hobbys ging. Stichwort Sport. Aha. Kannst du nicht einfach sagen, welche zwei Sportarten du nicht machst? Also, also das war so.
Gemacht haben.
Aber das ist ja irre. Was hast du alles? Ich habe das Gefühl, da war alles dabei, gefühlt, also vieles.
Ich habe sehr
viel ausprobiert. Oder hast du alles aufgezählt, was auch in der Schule immer war? Nein.
Doch, ich muss sagen, das macht man als Schauspielerin. Das sind alles Sachen, die ich kann, die könnte ich auch im Film machen.
Ach, so rum geht das, okay.
Aber ich mache das nicht alles permanent. Okay. Aber was du hast im Kopf Wasserball, Kung-Fu,
so, genau.
Lacrosse,
genau.
Reiten,
genau.
Fußball. Ja, habe ich alles gemacht.
Ach so, damit man weiß, wenn ich die jetzt besetze und die soll zum Beispiel dann mal Lacrosse und Kung-Fu und Wasserball in der Rolle, ist für die gar kein Problem.
Ja. So. Deshalb listet man das alles da auf. Sehr gut.
Sag mal, Hamburg, doch noch allerletzte Frage. Hamburg, irgendwie, ich habe es gesagt, aber das ist einfach so, du bleibst jetzt auch, das ist irgendwie, es hat dich nie, was rede ich darum, mir geht's genauso, es hat dich nie gereizt, diese Stadt zu verlassen, obwohl du ja anders als viele andere Hamburger weißt, das ist gar nicht die schönste Stadt der Welt. Es gibt noch schönere, weil du schon mal andere Städte gesehen hast.
Also ich bin ja, dadurch, dass ich so früh angefangen habe zu modeln und mit der Schauspielerei ist das auch, ich bin wahnsinnig viel unterwegs. Und das habe ich, glaube ich, sehr früh gemerkt, wie wichtig mir das ist, einen Ort zu haben. Und ein Ort ist für mich eigentlich immer definiert auch hauptsächlich über Menschen, über Beziehungen oder über was, wo man was zu tun hat. Aber bei Hamburg hat das bei mir sehr viel mit Menschen zu tun. Und dadurch, dass ich so viel unterwegs war, war Hamburg für mich immer so der Ankerpunkt und das Zurückkommen. Und das ist geblieben jetzt. Meine Eltern wohnen auch hier, das heißt, Familie ist hier, Großeltern sind hier. Ich bin viel rumgereist und habe auch immer gedacht, naja, irgendwann müsste das doch kommen, dass ich denke, hier will ich hin. Und ich bin auch mal öfter länger irgendwo geblieben, aber es hat mich nichts überzeugt.
Und was ist dein, also das ist ja eines, man denkt mal, was ist denn dein Hamburg? Weil es ist ja ein großer Unterschied, ob man sagt, ich liebe Hamburg und dann fragst du, ich wohne in Blankenese oder ich liebe Hamburg und ich wohne in Rahlstedt. Oder für mich immer so, wir haben immer das Thema, wenn wir versuchen, beim Abendblatt ganz, ganz viele Kollegen möglichst divers einzustellen, wenn es irgend geht. Wenn die dann aber aus der ganzen überall herkommen nach Hamburg, dann wohnen die am Ende alle in einem Spüttel und dann kann ich mir das mit der Diversität schon wieder abschminken. Also was prägt dein Hamburg-Gefühl?
Also mein Radius ist auch nicht sehr groß, muss ich sagen. Ich komme ursprünglich auch aus einem Spüttel. bin dann mit meiner Mutter nach Altona Nord gezogen. Okay. Und dann bin ich mit 17 in die Schanze gezogen und eigentlich bin ich da immer noch.
Okay.
Also mein Hauptradius ist von der Sternschanze bis zum Hafen.
Okay, und dann Schanze, kann man, wie lange kann man so Schanze? Schanze mit Kindern ist...
Doch.
Ja?
Man muss ja nicht, das ist ja auch in der Schanze so, die Massen bewegen sich ja eigentlich immer nur auf denselben Trampelfaden und daneben ist es gar nicht so wild. Ich wohne auch nicht mittendrin. So, das wäre mir jetzt auch zu viel. Auf dem Schulterblatt möchte ich nicht wohnen, aber... Doch, das geht noch.
Philine, vielen Dank. Du bist wieder im Märchen Michel, bist du wieder mit dabei?
Ja, unbedingt.
Unbedingt. Also bitte, wenn ein versucht, Karten zu kriegen für Märchen Michel, das ist, wie gesagt, man muss in den ersten 45 Sekunden. Es hat große Freude gemacht. Vielen Dank.
Mir auch. Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.